Ich lese uns zu Beginn ein Wort aus der Heiligen Schrift, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 17. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasena. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus vom Weiten sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und er schrie mit lauter Stimme und sagte: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, du Höchster? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten: Schicke sie in die Schweine, damit wir sie in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken an dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war, und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet wegging. Ich möchte mit uns noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, auch für dieses Wort. Und ich bitte dich, dass es auch uns Evangelium werden darf, dass ich auf diesem Hintergrund erzählen darf, was du in meinem Leben getan hast. Amen. Ja. Da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihnen in Stücke zerriss und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Kommt sowas eigentlich auch heute vor? Ich habe einen Jugendlichen gekannt, kleines Kerlchen, der sollte am Bahnhof in der Polizei festgenommen werden. Und er hat dreimal die Handschellen zerrissen. Ich war in der Gerichtsverhandlung dabei und der Richter hat die Polizisten gefragt, ob mit ihnen Handschellen irgendwas war. Unmöglich, unmöglich, menschlich. Aber es gibt Kräfte und Mächte, von denen viele von uns keine Vorstellung haben. Ja, es ist eine Befreiungsgeschichte. Und ein Mensch, ein kaputter Mensch, der begegnet Jesus. Eigentlich besser, Jesus begegnet ihm. Denn er hat ja nicht nach Jesus gerufen, sondern die sind sich einfach begegnet. Und es ist eine wunderbare Geschichte. Es ist eine Heilung so im Vorbeigehen. Jesus sieht den und heilt den, so im Vorbeigehen praktisch. Bei mir hat das länger gedauert. Es war ein Bekehrung und Heilung, das war ein langer Weg. Das war ein Prozess, in dem es nicht immer nur bergauf ging, sondern in dem es auch viele Rückschläge gab und Menschen, die mich mochten, meine Familie, meine Frau, meine Geschwister, oft bis an ihr Äußerstes gefordert wurden. Immer so die Hoffnung, jetzt wird es besser und dann der nächste Rückschlag. Und irgendein Arzt hat meiner Mutter mal erzählt, als ich von einem Trip aus Italien wieder kam und meine eigenen Eltern im Landeskrankenhaus nicht mehr erkannt habe, dass sie nicht damit rechnen dürften, dass ich jemals wieder normal werden würde. Ja, aber Gott hat mich mit einer Vielzahl von Pfeilen geradezu sturmreif geschossen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, Little Arrows. Kennt ihr vielleicht? Little arrows in your trousers, little arrows in your hair. When you are in love, you're finding little arrows everywhere. So heißt das, glaube ich, ne? Das ist so ein nettes Lied. Und ja, ich denke, Gott war irgendwie, muss irgendwie in mich verliebt gewesen sein, dass er ständig auf mich geschossen hat. Anders kann ich mir auch.
Ist wieder in Ordnung?
Ja? Ja. Also anders kann ich mir nicht erklären. Also ich selber, ich kannte Gott ja gar nicht richtig. Nö, es tut's doch jetzt wieder. Ja. Ja, kann natürlich noch mal passieren, dass ich einen Kopf schüttle und dann ist das Ding wieder weg. Ja, Gott muss in mich verliebt gewesen sein, denn ich selber, ich kannte ihn ja gar nicht richtig. Aber er, und das ist das Gewaltige, er war in mich verliebt, obwohl er mich kannte. Ne? Was haben wir einen Gott? Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Ne? Ich weiß nicht, ob hier einer ist, der denkt, ja, ich bin so liebenswert, ist klar, dass Gott mich geliebt hat. Also ich, bei mir war das gar nicht so klar. Ne? Und als Pfeilschützen, da hat sich Gott meist ganz einfache Menschen ausgesucht. Ich werde mal so ein Beispiel erzählen. Da komme ich mit dem VW-Bulli aus Holland wieder, hatte gut eingekauft. Ich hatte mir dann im Hümmeling oben, ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte, in Sögel, am Stadtrand von Sögel, habe ich mir eine Tüte, einen Joint gedreht. Aber ich hatte kein Feuer. Und auch der Zigarettenanzünder im Auto, der tat's nicht. Und dann bin ich morgens um 10 Uhr, 11 Uhr durch Sögel gefahren und habe nach einem netten Menschen gesucht, der gern mit mir einen durchzieht, der gern mit mir kifft. Und da läuft ein farbiger Amerikaner da. Und ja, die Amis, die kannte ich alle, das waren in meinen Augen alles Kiffer. Also wir hatten in der Kaserne gute Geschäfte gemacht. Ich hatte einmal in Haselünne mit denen eine riesen LSD-Fete gefeiert. Und ich denke, der freut sich. Und dann bin ich neben dem hergefahren, habe mein Fenster vom Bulli runtergekurbelt und habe mit der Tüte ihm vor dem Gesicht hin und her gewinkt und habe gefragt, hey man, you want a smoke? I've got good stuff, you got matches. Also auf Deutsch, hast du Feuer? Und er hat überhaupt nicht reagiert. Ich denke, das ist ja ein komischer Ami, was ist da mit dem los? Er lief mir so weg, also Auto nochmal neben ihm gefahren. Beim zweiten Versuch, ich habe ihm die Tüte fast in die Nase gebohrt. Amen, amen, you want a smoke? Und da guckt er mich auch mal an, ganz dunkles Gesicht, schneeweiße Zähne, ganz helle, freundliche Augen und sagt, no man, I don't smoke, I'm a Christian. Nein, danke, ich rauche nicht, ich bin Christ. Also es war, als wenn ich einen mit dem Hammer gekriegt hätte. Also bis zu diesem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, ich bin Christ. Ich bin in einer katholischen Kirche groß geworden, war ein frommes Kerlchen, habe morgens um 6 Uhr schon bei den Nonnen im Krankenhaus, bin ich Messdiener gewesen, weil es hinterher so leckere Brötchen in der Kantine gab. Zu Hause gab es damals noch keine Brötchen. Und ja, ich habe auch mal gemerkt, der Mann hat einen anderen Jesus wie ich. Es war mir von einem Moment auf den anderen klar. Mein Jesus, der stand auf freie Liebe und er hätte mit mir gekifft. Und das war so ein Art Che Guevara-Jesus. Und irgendwie war sein Jesus heiliger. Es war ein anderer Jesus. Ich wusste das. Und ja, ein weiteres Erlebnis. Oldenburg. Ich habe in Oldenburg versucht zu studieren. Also ich habe auch mit meiner Frau in einer wilden Ehe zusammengelebt. Aber da sie ständig betrunken und vollgekifft oder auf Trips oder was einschlief mit brennender Zigarette und ich wirklich Angst hatte, dass unsere Bude hochgeht, hatte ich sie aus dem Zimmer geworfen. Sie hat dann Selbstmordversuch gemacht, ist aber gefunden worden. Dann hat man sie wegtransportiert, möglichst weit weg von mir in die Schweiz, wo sie studieren sollte. Und ich war zu stolz, ihr hinterher zu laufen. Stattdessen steigerte sich mein Haschischkonsum noch weiter. Ich habe gesoffen, auch Pillen genommen, Pilze. Und mein zweites Zuhause war so eine Drogendisco in Oldenburg. Ja, das war ein Laden, da durftest du nicht vor 11 hingehen. Der Höhepunkt war, wenn die Nutten von gegenüber oben ohne ihre Zigaretten zogen. War einfach ein Drogenladen. Und ja, und da wollte ich wieder hin. Das war mein Wohnzimmer, mein zweites Zuhause, wo ich jeden Abend abhing. Und da war der Laden zu. Was soll das? Ich kann mein Wohnzimmer nicht zumachen. Und dann habe ich jemanden gefragt, der da rumlungerte, den ich vom Haschestielen kannte. Ich sage, was ist los? Er sagt, du hast das noch gar nicht gehört, die haben Emir verhaftet. Wieso das denn?
Er hatte mir die Geschichte erzählt. Und zwar sind die junge Leute, haben ihren 18. Geburtstag gefeiert, sind in diese Disco reingegangen, haben Bier bestellt. Gut, um die Zeit tote Hose. Nach dem Bier haben sie gesagt, ja, wir gehen woanders hin. Und hat der das Geburtstagskind, hat aus Jux in einer Partylaune eine Plastikpalme mitgehen lassen. Und Emil war auch drogenabhängig, Nerven kaputt, ist so abgedreht, wo er das gesehen hat, hat er ihn in die Haare gepackt und mit dem Kopf in laufenden Fernseher geschlagen, nicht ein Flachbildschirm, sondern ein Röhrenfernseher, Halsschlagader durchgeschnitten, trotz herbeigerufenen Notarzt, der Mann verblutet. Also der Junge verblutet, und dann war es natürlich Schluss mit Party. Ja, wir haben dann noch einen Joint zusammen geraucht. Ich bin nicht unbedingt besser draufgekommen dadurch. Also ich hatte diesen Queen-Song, Another One Bites the Dust, Another One Bites the Dust, also schon wieder einer ins Gras gebissen, wie so eine Endlosschleife im Kopf, lauf durch das herbstliche Oldenburg. Und da sehe ich auch mal in einem Fenster ein Poster, Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Friede oder Freude geben. Und ich habe Wut gekriegt. Ich habe gesagt, was sind das denn für Spinner? Frieden oder Freude in unserer Welt, Vietnamkrieg und überall sterben und verhungern Menschen und so viel Schreckliches, die machen sich da was vor, die sind auch in ihrem frommen Realitätsflucht. Ne? Da musst du mal, ich war überlegen, ob ich den Stein ins Fenster werfen soll, und dann habe ich gedacht, ne, lernst du sie mal kennen. Und dann hat dann spätabends Sturm geklingelt. Und da kommt ein junger Mann raus, guckt mich an und lädt mich zum Tee ein. Ja, überrascht für die spontane Gastfreundschaft bin ich dann bei dem in die Bude gestrumpelt. Ne? Er meinte, wenn es geht, bei mir nicht rauchen. War alles sehr sauber, macht einen sehr hellen, freundlichen Eindruck. Fromme Poster an der Wand, auf einem Tisch eine dicke Bibel. Hat mich eigentlich nicht so interessiert. Aber eine Langschwebplatte von Barry McGuire war einer meiner Rockidole. Das Lied Eve of Destruction, ein Protestsong gegen den Krieg in Vietnam und anderswo, kannte ich auswendig. Ne? Und ich wusste gar nicht, dass der eine Langspielplatte rausgegeben hatte. Und während der Tee zog, bat ich ihn, die mal aufzulegen. Und das hat er auch mit so einem seltsamen Grinsen getan. And I tell you over and over and over again, even if you don't believe, you're on the eve of destruction. Ich sage auch immer wieder, auch wenn ihr es nicht glauben wollt, dass wir am Vorabend der Zerstörung angekommen sind, Barrys mächtige Stimme übertonte in gewohnter Weise den sich steigernden Beat, aber plötzlich hat es mich fast vom Stuhl gehauen. Völlig überraschend ändert sich die Musik, dreht der Bass auf einmal kommt eine ganz andere Message. Don't blame God for the sins of America. Mach Gott doch nicht für die Sünden Amerikas verantwortlich. Und dann fängt der Barry McGuire, ja, man muss sagen, an zu predigen. Er sagt, Amerika war mal ein wunderbares Land. Das hat den Leuten, die wegen ihrer Religion verfolgt worden sind, Freiheit gegeben. Amerika war ein sehr frommes Land, Amerika war ein sehr gesegnetes Land. Und dann ist die Sünde eingebrochen, und wenn Amerika nicht umkehrt, geht Amerika unter. Da sind wir ins Gespräch gekommen. Und die beiden, also er und die waren verheiratet, ein junges Studentenehepaar, haben gesagt, wir waren genauso unterwegs wie du. Wir kommen aus der Leraner Drogenszene, wir sind durch Jesus Christus frei geworden. Und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt, wenn ich ehrlich war, nicht vorstellen können, jemals in meinem Leben mit Kiffen aufzuhören. Also ich hatte so Träume im Kopf, mal so eine schöne Drogenkneipe aufzumachen, wie in Holland, mit Hunden und Katzen und super Musik und exotischen Pflanzen und vegetarischem Essen und natürlich sehr viel Haschisch in der besten Qualität. Aber was ich nicht wollte, war auf Drogen sterben. Und ich kannte schon sehr viele Leute, die an Drogen verstorben sind. Und ich merkte ja selber, ich hatte zu diesem Zeitpunkt 7, 8 Zwangsanweisungen hinter mir. Also ich kriegte mein Leben ja nicht in den Griff. Und das war wie so ein Karussell. Also 10 in Psychiatrie, und die sich immer schneller drehte, dieses Karussell, wo ich nicht rauskam. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn Jesus mich ändern kann, wenn er mich frei macht, dann können wir mal beten. Und für sie ist was kein Problem. Sie sagten, du musst, um zu Gott zu kommen, du musst nicht erst auf einem besonderen Level sein, also fromme Vorübungen machen oder so. Du kannst süchtig, kaputt, wie du bist, zu Jesus kommen. Und ich habe das auch geglaubt. Und ich habe so meine Lebensschuld, meinen Müll, wie ich den so zu dieser Zeit einschätzen konnte, war sicherlich anders als heute. Also heute habe ich keine Probleme mehr, mit den Händen aus den Taschen durch ein Kaufhaus zu laufen. Da komme ich nicht in Versuchung, was mitzunehmen, aber man ändert sich auch weiter. Aber ich habe gedacht, gut, Jesus, wenn du mir helfen kannst, hier bin ich, bitteschön. Und dieses Gebet war auch wieder wichtig auf diesem Prozess. Die haben mich dann mitgenommen in die Oldenburger Ladenkirche. Das war so ein Jesus-Teestube am Rande der Oldenburger Fußgängerzone. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich bin immer total bekifft hingegangen, habe zu den Rhythmen ihrer fröhlich-fetzigen Jesus-Lieder Bongos gespielt. Habe so mein Evangelium gepredigt, wie ich so das verstanden habe. Habe viel, was ich gehört habe, habe ich gar nicht auf mich bezogen, sondern an die anderen weitergegeben. Habe dann beispielsweise bin ich mit dem Edding durch die Straßen gelaufen und habe auf die dicken Autos geschrieben, Jesus liebt dich, geh, steig aus und sei gut. Ich habe in Oldenburg in so einer Studentenkneipe gesessen, war ein Blueskonzert und irgendwann waren sie alle am Jammern, oh, jetzt mal ein Kiffen, das wäre so geil und dann haben sie alle am Jammern. Irgendwann habe ich mich derer erbarmt und habe einen Kocher fertig gemacht, der ist rumgegangen und der Letzte, wie im Otto-Film, zeigt mir seine Dienstmarke. Ich sage, was soll denn das? Ja, sagt er, und der ist minderjährig, wusste er auch noch, Und dann sind sie gleich mit mir zu meiner Bude gefahren und dann haben sie eine Durchsuchung gemacht und dann hatte ich da oben so eine Mercedes-Radkappe, weiß ich, dahinter hatte ich 8-9 Gramm, also nichts Besonderes, aber das haben sie dann mitgenommen, weil ich eine Anzeige gekriegt. Ich war so sauer, ich habe meine Bibel genommen, aber richtiges Kaliber von Bibel, habe einen Zettel draufgeklebt, 2. Mose 20:12, du sollst nicht stehlen, mir mein Hasch wegnehmen ist Diebstahl, bin zur Polizei hin und habe denen die Bibel durch die Scheibe reingeworfen. Ist auch nichts gekommen, haben sie so akzeptiert. Habe ich mich Jahre später, als ich richtig bekehrt war, habe ich mich dafür entschuldigt. Musste einfach sein, ja. Ja, aber ich habe dann auch versucht, hier irgendwie von Oldenburg, wie geht man gucken? Ja, dann eine wichtige Sache in Oldenburg, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss dabei sagen, ich weiß gar nicht, ob das in Oldenburg oder ich glaube, es war in Oldenburg in dieser Teestube, wo die mich dann mit hingenommen haben. Da habe ich zu einem der Brüder gesagt. Aber ich habe ein bisschen Probleme mit der Chronologie. Das kann also manche Jahre, weil ich so im Drogenrausch war, ist schwierig. Das kann auch in wie mehr beim EC gewesen sein, Ja, solche Sachen habe ich manchmal. Mir fehlen ganze Wochen in meinem Leben. Und dann habe ich zu dem leitenden Bruder, da habe ich Bruder gesagt. Und er sprang auf wie von der Tarantel gestochen. Ja, hör mal, das geht nicht, du bist nicht mein Bruder. Ich sage, wieso, mal langsam, wir sind doch alle Brüder. Ja, sagt er, wenn du ein Gotteskind bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du mein Bruder. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann musst du auch so leben, wie Jesus das möchte. Und das sehe ich in deinem Leben nicht, also bist du nicht mein Bruder. Komm mit ins Nebenzimmer. Und der hat mir richtig den Kopf gewaschen. Und es war wichtig, er hatte recht. In meinem Leben war nichts, gar nichts in Ordnung. Gar nichts, ne? Und dann haben wir diesen ganzen Müll wieder zum Kreuz gebracht. Ein neues Leben, wollte ich wieder anfangen. Gut. Und als das fertig war, das Gespräch, steckte er die Hand hin und sagte so, und jetzt gibst du mir damit deine Drogen. Wie, das war doch mit... Ja, sagte, wenn du betest, möchtest ein neues Leben haben, der erste ist, du musst deine Drogen wegwerfen. Ja, und dann wollte ich auch nicht so blöd vor ihm dastehen. Dann habe ich ihm meine Drogen gegeben, dann hörte ich, wie er ins Nebenzimmer geht und das rauscht, aha, hat ihn in die Toilette gespült. Und dann habe ich gedacht, jetzt fange ich ein neues Leben an. Da bin ich nach Papenburg gefahren, in mein Elternhaus rein und jetzt mache ich einen Entzug. Der erste Tag war schon beschissen, habe ich mir vorgenommen, du musst weg von der Szene, du läufst in die Natur. Habe ich mir einen Schäferhund von meinem Vater geschnappt und bin 4 Kilometer nach Tungsdorf gelaufen. Tungsdorf ist so ein kleiner Waldsee, eine kleine Ferieninsel. Und da habe ich so einen kleinen Hügel bestiegen, so eine Bank in der Sonne mit dem Hund und habe mich da hingesetzt und habe so nachgedacht. Und dann gucke ich neben mir runter, da liegt da so eine Staniolkugel. Und ich habe die aufgemacht und da war ein Piece drin. Und das hat dann zu mir gesprochen und ich habe einen geraucht und ja... Das ist ganz komisch, wenn man das braucht, dann machst du alles. Und es ist manchmal sehr schwer, was zu kriegen. Aber wenn du weg willst, dann ist der Teufel sehr aktiv, dass er dir das vor die Füße legt. Und triffst auch mal jemanden, den du lange nicht gehabt hast. Jeder Alkoholiker weiß, dass der mal raus will oder jeder Raucher, der da von Zigaretten runter will oder so. Ja, und dann das konnte ich einsehen abends, nachts im Bett, dass der Tag nicht so war und habe gedacht, ja, jetzt musst du aber jetzt wirklich trotz Kämpfe durchhalten. Du gehst jetzt, bleibst in deinem Zimmer, bis du durch bist, bis der Entzug vorbei ist. Nur 12 Jahre dauerbreit schüttelst du nicht so ab. Und bei mir war das nach mehreren Stunden schon. Ich war so, ich kann das gar nicht sagen, unruhig. Und es stieg so ein völlig irrationaler Hass auf meinen Vater auf. Also ich habe eigentlich einen Vater, wie ihn sich viele Menschen wünschen würden. Sehr ruhig, sehr, immer seine Sachen gemacht, konnte ich alles von kriegen. Aber in dem Moment, der war für mich an allem schuld, dass ich kaputt war. Und ich bin da mitten in der Nacht raus. Also ich kann das nur als Trotzreaktion jener unsichtbaren, aber nichtsdestoweniger geistigen Mächte ansehen, die mich ja gekettet hielten. Also mitten in der Nacht kriegte ich so einen Hass, bin ich raus zum Eisenwarengeschäft meines Vaters, ein Fenster aufgedrückt, bin da rein, habe im Herdraum Herde, Öfen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Tiefkühltruhen habe ich vollgeschrieben. Also sah sehr schlimm aus. Also es war richtig satanisch. Manche Herde hießen auch einfach Petrus und Johannes und David und König David und so. Das war ganz lustig, aber so insgesamt, das war von beiden Seiten, haben die Dämonen und die Engel haben da gekämpft und das war heftig. Und damit war der Hass nicht genug. Ich bin dann vom Eisenwarengeschäft meines Vaters zum Porzellangeschäft meiner Mutter. Erstmal die Außenfassaden auf 2 Stockwerken vollgemalt, scheiß Konsum, bei vorsichtigem Umgang hält Geschirr 2000 Jahre. Das war so eine harmlose Aufwärmübung. Und den Laden richtig angemalt und dann auch ein Fenster eingedrückt da rein, habe im Büro Akten runtergeworfen, Papierkorb umgekippt und das Ganze angezündet. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also auf einmal war Gott im Zimmer. Also ich habe keine Vision gehabt. Ich habe keine akustische Stimme gehört, aber Jesus hat direkt in mein Herz gesprochen. Und ich habe mich auch mal gefragt, was ich da mache. Ich wollte einen Drogenentzug machen, ich wollte ein neues Leben beginnen, aber stattdessen bin ich dabei, das Geschäft meiner Mutter abzubrennen und das stand mitten in einer Reihe von Geschäften. Wahrscheinlich wäre die halbe Stadt in Flammen aufgegangen. Und Gott gab mir die Geistesgegenwart, das Feuer auszumachen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal brennendes Papier ausgemacht hat. Also es hat mich halb umgebracht. Es war ein richtiger Kampf. Ich war fertig, als das Feuer aus war. Ich war fix und alle. Ich lag auf dem Boden und musste kotzen, aber ich habe geheult und gelacht gleichzeitig. Ich wusste, was auch passiert in meinem Leben ist, Jesus Christus Sieger. Ich brauche nicht in der Hölle, gar nichts. Es wird alles gut. Und dann bin ich nach Hause geschlichen. Ich muss dabei sagen, wir hatten keine Scheiben mehr in den Türen. Die erste Zeit hat Mutter noch immer, wenn mein Vater und ich, wir kriegten dann heftige Impulsausbrüche, wenn wir uns gestritten und diskutiert haben. Und dann haben wir die Türen zugehauen, dann gingen immer die Scheiben kaputt. Und die erste Zeit hat sie die Scheiben noch ersetzt. Irgendwann hat sie es aufgegeben. Das heißt, es waren nur noch Teppiche in den Türen. Und ich konnte so in mein Zimmer und hab richtig gut und friedlich, ich weiß nicht wie lange geschlafen, ich bin aufgewacht, da hatte ich auch mal, spürte ich Hände an meinem Hals. Und dann realisierte, ich war mein Bruder und er hat mich angebrüllt, was hast du jetzt wieder gemacht? Und dann merkte ich, das ganze Zimmer war voll Menschen. Mein Bruder, meine Eltern, Rettungssanitäter, Polizeibeamte, ein Staatsanwalt, ich weiß gar nicht, wo die mitten in der Nacht einen Staatsanwalt hergekriegt haben. Und ich habe dann, als ich den Hals frei war, ich sag, man fahrt mal hier wieder ein bisschen runter, es wird alles gut, mir ist Jesus begegnet. Es half nicht. In ihren Augen hatte der Wahnsinn eine neue Dimension erreicht. Von mir ging noch ganz offensichtlich eine so große Selbst- und Fremdgefährdung aus, dass ich wieder aus dem Verkehr gezogen werden musste. Und man hat mich dann trotz heftiger Gegenwehr mit Handschellen ins Landeskrankenhaus Osnabrück gefahren und bis oben hin mit Psychopharmaka vollgedröhnt. Aber ich sagte, es sind immer so einfache Menschen, mit denen durch die Gott seine Pfeile geschossen hat. Und jetzt hier in Osnabrück, da war es ein epilepsiekranker Schuster. Bernhard hieß der. Ein älterer Mann schon, der aufgrund seiner Krankheit hatte er keine Arbeit, aber er hatte so als seinen Auftrag, ins Landeskrankenhaus zu gehen, jede Woche mehrere Male und mit Patienten über Jesus zu reden. Und so ist er mit seiner Bibel auch bei mir angekommen. Und wir haben es sofort super verstanden. Und ich habe das erste christliche Lied habe ich von ihm gelernt. Halleluja, unser Gott macht alles neu. Das alte Leben ist vorbei. Durch wunderbares Handeln kann er dich ganz verwandeln. Dein Leben dürr wie Wüstensand verwandelt er in Gartenland. Das haben wir beide da gesungen und das fanden die manche nicht so gut, aber es hat mir sehr viel Kraft gegeben, dieses Lied zu singen. Und ich habe ihn in diesem Leben noch nicht wieder getroffen. Ich denke, er ist längst beim Herrn, aber ich werde ihn mal wiedersehen im Himmel. Und dann, ich muss das ein bisschen abkürzen, weil sonst sitzen wir heute Abend noch und ich denke, weiß gar nicht, manche wollen bestimmt auch zusammen mit der Familie essen oder mit Freunden oder irgendwas. Ich habe dann ich habe gedacht, so studieren, da hast du jetzt reichlich in den Sand gesetzt, es musst du erst mal arbeiten. Ich habe dann über eine Vermittlung eines katholischen Seelsorgers, der ins Landeskrankenhaus kam, wo ich Kontakt kriegte ich dann eine Arbeitsstelle in einem Kinderheim in Schleswig-Holstein. Das wurde von Nonnen geleitet. Außer dem Hausmeister Josef war ich der einzige Mann. Habe ich da ein Jahr als Erzieher ohne Ausbildung gearbeitet. Ich habe mich eigentlich gut gehalten von etlichen Abstürzen mit Alkohol mal abgesehen, also heftige Abstürze mit Alkohol. Gerade wenn meine Frau zu Besuch kam, dann haben wir uns regelmäßig immer weggeballert. Und anschließend habe ich ein freiwilliges soziales Jahr in der Schwerstbehindertenpflege in Soest gemacht. Das war aus einem Grund, war das gut, also so ständig vor Augen zu haben, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. Das war therapeutisch, aber dann war ein Problem. Ich habe dann auch mal sehr schnell gemerkt, dass ein Behindertenbetreuer die ruhigen Abendstunden, also ich habe in dieser Behinderteneinrichtung auch gewohnt, also ich habe mein Zimmer genauso in der Reihe gehabt wie die Behinderten, ne? Und ich denke auch mal, was ist das komisches Zeugs auf den Heizungen? Und dieser Behindertenbetreuer, wenn der Dienst hatte, der trocknete seine selbstgezogenen Handpflanzen auf den Heizungen. Und dann habe ich ihn natürlich sehr schnell zur Rede gestellt und er hatte auch noch Besseres als selbstgezogenes Gras und von daher war ich natürlich dann wieder reichlich schnell am Kiffen. Und das ist auch wieder einige an Mist passiert. Und unter anderem habe ich dann auch wieder LSD genommen, bin richtig ausgeflippt, kann ich euch nicht alles erzählen, das ist eine schreckliche lange Geschichte. Jedenfalls kriegte ich wieder eine Einweisung. Und aber es ist noch irgendwie gut gegangen. Also diesmal haben sie verzichtet, also Gott war selbst dabei. Sie haben nach einer heftigen Schockentgiftung, medikamentös, haben sie auf weitere Dauerbehandlung verzichtet. Also mir war immer klar, das waren keine endogenen Psychosen irgendwie in meiner Persönlichkeit, sondern waren exogene Psychosen durch den immensen Drogenkonsum verursacht. Und wenn die Drogen wegblieben, dann blieben auch die Psychosen weg. Und das Gute da war, auch meine Frau durfte bei der verantwortlichen Ärztin wohnen und ich war nach einer Woche wieder draußen und ich habe mein freiwilliges Jahr für Jesus in der Schwerstbehindertenpflege auch zu Ende gebracht. Und dann, und jetzt bin ich hier, wo ich hin wollte, bin ich in Emmen an der Fachhochschule angefangen zu studieren. Und das erste Jahr war wieder richtig heftig. Also wieder Rückfälle. Ich war eigentlich nur in der Alkohol- und Noli-Szene. Ich habe jemanden kennengelernt hier in Emmen, wo ich kostenlos koksen durfte. Und die Fachhochschule sah auch oben über dem Eingang stand. Ich habe mich immer aufgeregt, dass die Studenten so am Jammern waren. Ich habe oben drüber geschrieben, ihr seid alle freiwillig hier. Oder so verschiedene Sponti-Sprüche. So. Und dann kriegte ich auch mal einen Brief vom Rektor. Er wüsste, dass es die Sprechereien von mir wäre. Und ich hätte genau eine Woche Zeit. Ach ja, geheiratet hatten wir in der Zwischenzeit auch, muss ich auch dabei sagen. Aber irgendwie sind wir nicht klargekommen. Ping-Pong-mäßig haben wir uns immer wieder in die Drogen zurückgeballert. Und ich hatte eine Woche Zeit, die Fachhochschule sauber zu machen. Und dann bin ich mit einem Kollegen, haben wir uns sämtlicher Schwämme der Fachhochschule bedient. Und wenn ich in der Fachhochschule was gemacht habe, habe ich so künstlerische Projekte mit Siebdruck gemacht. Und beim Siebdruck, also ist ja so eine VW-Stiftung, hat die Fachhochschule ja so Siebdruckanlage gekriegt. Und diese Siebdruck, da hast du eine Chemikalie, um die Siebe wieder sauber zu machen. Diese Chemikalie löste die Schwämme auf, machte die Steine aber wieder sauber. Also wir haben sämtliche Schwämme verbraucht und haben die Fachhochschule so einigermaßen sauber gekriegt. Aber bei dieser Aktion habe ich auch mal an dem Eilbrett der Fachhochschule ein kleines Schild gesehen. Herzlich willkommen zu Gesprächen über Gott und die Welt, Singen, Beten, Bibellesen, Christenkreis, Fachhochschule. Und da ist bei mir das Licht wieder angegangen. Da bin ich hingegangen und die Leute, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, Aber sie haben mich angenommen und dann durfte ich wieder zum Kreuz gehen und ja, das Kreuz hat nichts an Kraft verloren. Also wenn du mal dich bekehrt hast und bist wieder in Sünde gefallen, du kannst zu Jesus zurückkommen. Und er vergibt dir auch das zweite und dritte Mal. Und diesmal kriegte ich nicht nur Vergebung, sondern ich bekam auch Kraft. Sollte Dagmar doch meinen, weiter saufen zu müssen. Ich bin nicht mehr hingegangen. Ich bin ganz ernsthaft jetzt angefangen zu studieren. Das eine Erlebnis aus dieser Zeit hatte ich am Anfang erzählt. Ich habe mein Examen in M mit sehr gut in allen Fächern beendet. Und ja, ganz wichtig für mich, über eine Studentin in diesem Christenkreis kriegte ich Kontakt zu meiner jetzigen Gemeinde. Das ist leer, damals am Schlossplatz, heute ist es Gemeinde am Mühlenweg. Das ist durch Hans-Peter Grabe, Missionswerk Christus für dich. Das ist ins Leben gerufen worden, die Gemeinde gibt es über 30 Jahre. Und unter dieser Predigt von dem Herrn Grabe bin ich ganz schnell heilig geworden. Also der hatte so eine Art, ne, so einen direkt anzusprechen, als wenn Gott direkt in unser Herz gesprochen hat. Dann bist du abends wieder versackt bis zum Gehtnichtmehr. Eigentlich wolltest du gar nicht kommen in die Gemeinde. Und dann stand die auch hier vor aus dem Christenkreis auch mal mit ihrem VW-Käfer, war sie extra von Terburg nach Emmen gefahren, um uns abzuholen. Und dann von Emmen nach Leer, um mit uns in die Gemeinde zu gehen und dann wieder uns zurück nach Emmen bringen und dann wieder nach Terburg. Obwohl ihre Eltern nicht gläubig waren und sie deswegen ein Riesentheater oft hatte. Aber hat sie gemacht, so ein Liebesdienst. Ne? Und er guckte einen an und sagte, wisst ihr, wenn Schwein in die Pfütze fällt, das fühlt sich sauwohl, ne? Aber wenn Lamm in die Pfütze fällt, ja, das rappelt sich hoch und blökt nach dem Hirten und dann kommt der Hirte und dann nimmt das auf seinen Arm und dann trägt das wieder eine Weile. Und so wurden wir durch die Predigten, also durch diese direkte Ansprache, durch die Liebe untereinander, durch die Gebete füreinander, wir wurden ermutigt, den Weg mit Jesus weiterzugehen, nicht aufzugeben. Und dann Thema Taufe. Meine Frau hat sich zuerst taufen lassen. Ich hatte da Riesenprobleme. Zwischenzeitlich hatte ich auch noch, weil ich aus der katholischen Kirche kam, so Ideen, ins Kloster zu gehen. Gott sei Dank gescheitert. Die haben mich nicht genommen. Die haben einfach nicht geglaubt, dass ich heile werde. Das ist da so, dass die älteren Brüder von den Jüngeren getragen werden. Und die haben gedacht, der ist so kaputt, den müssen wir durchtragen. Ne? Da bin ich heute sehr dankbar, weil ich meine vier Kinder sehe, dass die mich nicht genommen haben. Ja, und dann stand Taufe an. Also ich habe mich auf meine Taufe gefreut. Es war total wichtig, als deutliches Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich habe mit dem Teufel, mit Drogen, ich will da nichts mehr mit zu tun haben, mit dem alten Sünderleben, mit dem der alte Adam, der muss ersäuft werden, der ja hat er verdient. Und ich darf aufstehen, ich darf in dem neuen Menschen aufstehen, in dem Jesus. Und wie soll ich sagen, das war 1982, seitdem bin ich absolut drogenfrei. Nie wieder einen Rückfall gehabt, nie wieder Psychopharmaka genommen. Ich habe bis zu meiner Taufe zwischen 25 bis 40 selbst gedrehte Zigaretten geraucht. Eine Viertelstunde vor der Taufe bin ich zur Leda gegangen. Das ist in der Nähe von der Gemeinde, ein paar hundert Meter weg. Ja, um mit Gott allein zu sein oder um mir die Lungen nochmal richtig voll zu hauen, das lasse ich mal offen. Aber während ich so meine selbstgedrehte rauchte, hat Jesus mich angesprochen. Ich möchte, dass du mit dem Rauchen aufhörst. So viele Leute, die du gekannt hast, leben nicht mehr. Ich möchte, dass du aufhörst. Ich habe mich fast verschluckt an dem Qualm. Ich kannte mich, wie soll das gehen? Ich kann es rational nicht erklären, diese Zigarette 1982 an der Leder war die letzte Zigarette in meinem Leben. Und dann ging das richtig, Schlag auf Schlag, um uns herum geschahen Veränderungen. Dann war dieser internationale Hausbibelkreis hier im 10. Stock in der neuen Heimat mit den Afrikanern, von dem ich erzählt hatte. Ja, das Studium mit Examensnote 1 beendet, 5 Jahre dann Kinder in Schleswig-Holstein, Gemeindeaufbau und jetzt sind wir seit 24 Jahren zurück in der Gegend, auch wieder in der Gemeinde. Ich bin mittlerweile in unserer Gemeinde Ältester. Ja, ich möchte euch eigentlich Mut machen, ich weiß nicht, wie ihr mit Jesus unterwegs seid, aber ich möchte euch einfach Mut machen, extremer mit Jesus zu gehen, also wirklich euch ganz Gott hinzugeben. Und Gott ist gut. Ich habe den Franz Huber gut gekannt. Das ist ein Münchner Freak, nach 30 Jahren auf Heroin sich bekehrt und noch 20 segensreiche Jahre gehabt, bevor er heimgerufen wurde. Ich habe mit ihm Einsätze gemacht in Kroatien zum Beispiel. Der hatte so eine ganz einfache Art. Er stand auf der Straße. Gott ist gut, Mann. Gott ist gut, Frau. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ihr Junkies, ihr Mörder, ihr Hausfrauen. Und ja, er kam mit den Menschen ins Gespräch. Und wenn ihr Menschen kennt, die den Jesus beginnt, die Jesus kennen, sucht sie auf, redet mit ihnen. Diese Menschen können euch weiterbringen. Ja, was soll ich sagen? Mal einfach mal hier mal zum Ende kommen. Wir sollen keinen Menschen aufgeben, weil Gott auch niemanden aufgibt. Gott hat auch mich nicht aufgegeben. Und der natürliche Mensch, der stellt die Bibel eigentlich meist auf den Kopf. Er denkt, oh Mann, ja, Gottes Level passt irgendwie nicht. Ich muss jetzt Gutes. Dann fängt er an mit guten Werken. Dann macht er hier mal ein bisschen frommen Kram und da mal ein bisschen. Ist manches gar nicht verkehrt. Und dann macht er irgendwann, dann denkt er so, und jetzt habe ich doch die Hoffnung, dass ich in den Himmel komme. Du schaffst es nie. Aber gibt diesen evangelistischen Film 6000 Punkte für den Himmel. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist ein super Film. Dann wird alles angerechnet. Nachher bist du dann bei 403 Punkte, aber 6000er. Aber in der Bibel ist es andersrum. Wenn wir zu Jesus kommen, vergibt er uns vollkommen. Gibt er uns diesen Vorschuss, diesen Kredit. Aber dann müssen wir ihn behorchen. Ne? Und das ist dann die Nachfolge, Heiligung. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder so, Gott ist mit dem Gesarener ans Ziel gekommen. Der saß da vernünftig und bekleidet, ne? Die Leute haben sich gewundert. Gott ist mit meiner Frau und mir ans Ziel gekommen. Gott ist mit Millionen von Menschen ans Ziel gekommen. Und er kommt auch mit dem Rest noch ans Ziel. In diesem Sinne euch alle einen guten Sonntag.